Jackson himself up the middle. He's got room. Lamar Jackson, open field, inside the 20. He is in. Lamar, spectacular. Down he goes, and guess who? His former teammate, Yannick Ngakoue.
Lamar comes in for fourth down and five. Go for it, and he's got it. Marquise Brown hangs on to the football and scores.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Flock Talks. Heute mit mir an meiner Seite, wie immer, Manuel Ahlheit. Guten Abend, Manuel.
Mahlzeit.
Und jetzt können wir es noch sagen, unser Rookie ist natürlich auch mit am Start. Hallo Daniel, schön, dass du dabei bist.
Hallöchen.
Ja, die Zeit ist knapp, bald beginnt das neue League-Jahr und dann solltest du auch deinen Status als Rookie verloren haben. Ich finde, das ist akzeptiert von uns. Was haben wir heute vor? Ist ja völlig klar, wir wollen unseren Rooster-Talk beenden. Eine Positionsgruppe fehlt ja noch, bevor es dann in die Free Agency geht. Nächsten Mittwoch ist es ja soweit. Die ganzen Verträge laufen aus und man kann mit den Spielern verhandeln über neue Verträge. Und ja, wie gesagt, da sprechen wir vorher noch über die Cornerbacks. Zuallererst aber mal, wie immer, besprechen wir die News. Da ist aber seit der letzten Folge tatsächlich gar nicht so viel passiert. Und ja, wie Manuel und ich damals schon gesagt haben, wir müssen unbedingt Justin Ellis re-signen. Der ist ganz wichtig für unsere Defense. Haben die Ravens auf uns gehört und ihnen einen neuen Vertrag gegeben zum Veteran Minimum. Manuel, vielleicht ein, zwei Sätze dazu?
Tatsachenverdrehung? Wenn es mir nicht ganz täuscht, haben wir gesagt, wir tun ihn nicht sein, aber gut, okay.
Psst.
Wir liegen immer richtig, genau. also wie gesagt, gut, Tiefe, es ist ein extrem günstiger Vertrag. Tiefe geschuldet vielleicht, wie gesagt, sie wissen immer mehr, wie weit ein Broderick Washington schon ist oder auch nicht. Draft dieses Jahr schaut es ein bisschen mau aus, was Defense Line angeht. Ja, ist immer noch ein Trainingscamp-Cut-Kandidat im schlimmsten Falle, weil wie gesagt, das Geld ist wirklich minimalst. Ja, lass uns mal so stehen, würde ich sagen.
Daniel, hast du noch etwas, was du da hinzufügen möchtest?
Ich hab da eigentlich tatsächlich nicht viel zu sagen. Emanuel hat schon alles gesagt. Potenzieller Cut-Kandidat, je nachdem, wie die anderen Charaktere sich in dem Feld da über das Jahr entwickeln. Und wie gesagt, Draft, man weiß ja jetzt noch nicht, was man dort picken kann und ob da irgendwas Anständiges dabei ist. Und wenn der Draft halt dünn ist, dann nimmt man den Spatz in der Hand.
Genau, also ist ein Rotational Player. Und wie er gesagt hat, also er hatte 125.000, die er garantiert bekommt. Und ja, falls die Ravens nach dem Trainingscamp entscheiden, ihn gehen zu lassen, dann kann man das natürlich direkt machen. Bevor wir jetzt in den Rooster Talk kommen, vielleicht nochmal so ganz kurz auf die Pressekonferenz angesprochen, die Eric DeCosta und John Harbaugh zusammengeführt haben. Es war gestern. Große Takeaways konnte man da jetzt nicht rausnehmen. Es waren natürlich so die Antworten, die irgendwie jeder hören wollte, dass die Ravens natürlich interessiert sind an einer Vertragsverlängerung mit Mark Andrews, dass sie dann natürlich vieles versuchen, um ihn in Baltimore zu behalten. Dass ein Gus Edwards, dass sie mit ihm einen Vertrag verhandeln wollen oder gerade dabei sind. Falls es nicht gelingen sollte, werden sie ihm einen Tender geben, der ihn dann in Baltimore behalten soll. Manuel, oder fangen wir diesmal mit Daniel an. Daniel, hast du noch irgendwas aus der Pressekonferenz mitgenommen, wo du Optimismus verstrahlst oder wo du denkst, da ist was?
Also Optimismus verstrahlen tatsächlich nicht. Es war halt eine relativ normale Pressekonferenz um die Zeit des Jahres, effektiv nicht vielsagend. Demzufolge das, was wir gewohnt sind, eigentlich auch von uns. Wir halten uns immer relativ bedeckt, was sowas angeht.
Ja, Manuel, hast du da noch was hinzuzufügen?
Genau so ist es. Also wie immer Smokescreens überall, wo es geht. Ich fand es auch ganz witzig, die wie sie ja auf dem Center angesprochen haben und auf die Draft-Möglichkeit von dem Center, fand ich ganz witzig, dass er gesagt hat, Best Player Available, wie immer halt, und sollte das dann zufällig ein Center sein, dann wird er auch ein Center draften. Das fand ich ganz witzig eigentlich, weil Ja, gibt ihm natürlich gar nichts, aber ja, ich war okay, aber wie gesagt, Smokescreen überall.
Ja. Dann quasi eine kleine Breaking News, die jetzt, also zwei kleine Breaking News, die gerade hereingekommen sind. Zum einen, der Salary Cap wurde für die Saison festgelegt mit 182,5 Millionen. Ist ja ein bisschen höher als ja, viele erwartet haben. Es wurde ja mit 180 geschätzt. Die Ravens werden jetzt wahrscheinlich dann nächste Woche mit einem Cap Space von circa 20 Millionen reingehen. Plus minus. Natürlich kommt da noch drauf an, ob sie ja die Möglichkeit nutzen, Verträge umzustrukturieren, um so Geld noch freizuschaufeln. Großer Kandidat ist natürlich Ronnie Stanley oder auch Brandon Williams. Das werden wir aber abschauen müssen. Und der zweite, der kam quasi jetzt gerade rein, dass die Ravens ja wahrscheinlich einen 5-Runden-Pick von den Compensatory Picks bekommen, weil sie Michael Pierce nach Minnesota abgegeben haben. Das hat Jameson Hensley quasi vor 30 Sekunden gepostet. Ja, was natürlich dann nochmal die Möglichkeit gibt, mehr Draft-Kapital zu bekommen. Das ist ja das große Ziel von Eric DeCosta, das hat er ja auch gesagt, dass sie hoffen, dass sie noch ein paar Draft-Picks dazu gewinnen kriegen können. Ja, soweit von den News. Möchtet ihr da noch was hinzufügen? Keine Ahnung.
Mir fällt jetzt spontan nichts an.
Nö.
Was wir da noch hinzufügen könnten.
Also Manuel schweigt auch.
Ja, es ist eine Überraschung, dass wir von Michael Pierce tatsächlich noch einen 5-Runden-Pick Compensatory-Pick kriegen sollten, so jetzt, da er ja Opt-out hatte, also er hat überhaupt nicht gespielt.
Das stimmt. Ja, dann kommen wir doch einfach in unseren Rooster Talk. Cornerbacks sind dran. Wir hatten jetzt natürlich schon im Vorgespräch gesagt, wie wollen wir es angehen. Und ja, es hat sich ja schon relativ schnell herausgestellt, es wird eine kurze Folge wahrscheinlich. Denn die Secondary ist so unser kleinstes Problemkind, sag ich jetzt mal. Ist gestackt. Wir behalten alle Spieler, die jetzt diese Saison drin waren. Wir fangen natürlich mit unserem besten Cornerback an. Marlon Humphrey hat auch seine Vertragsverlängerung diese Saison bekommen. Völlig zu Recht in meinen Augen. Manuel, wie siehst du seine Vielseitigkeit? Wie viel wert ist das für einen Cornerback?
Vielseitigkeit ist Trumpf, wenn man auf der richtigen Position spielt, beziehungsweise wenn man im richtigen System spielt. So würde ich es mal umschreiben. Gut, ich liebe Marlon Humphrey durch und durch. Ich finde, es ist so geil. Er kann Outside spielen, er kann im Slot wunderbar spielen. Ja, ich weiß nicht, was soll man über den Cornerback noch sagen? Es ist für mich einer der Top 3, Top 4 Cornerbacks in der Liga. Ich finde es super, dass wir ihn so lange jetzt an uns binden konnten. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dem noch sagen soll. Also wirklich durch und durch ein hervorragender Spieler und seine Vielseitigkeit ist einfach beeindruckend.
Daniel, hast du noch was da hinzuzufügen? Weil ich denke, viel mehr ist gar nichts zu sagen. Hat wieder eine grundsolide Saison gespielt.
Ja.
Möchtest du...
Also allen voran bedanke ich mich erstmal bei dir, dass du unsere komplette Secondary gejinxt hast für die kommende Saison. Vielen Dank dafür. Ja, weil wenn du sagst, dass wir grundsolide stehen und wir uns überhaupt keine Sorgen machen müssen darüber, passieren in den ersten 3 Spielen 5 Verletzte und wir sehen komplett neue Namen. Danke dafür. Ansonsten, Humphrey, ich glaube, er ist auch mittlerweile so ein Aushängeschild von unserer Defense und ich glaube, jedes Mal, wenn Forced Fumble passiert ist, hast du irgendwo Humphrey da mit dem Brei rumrühren sehen, weil du Vielseitigkeit angesprochen hast, beziehungsweise ihr beide, schon allein dieser Zug zum Ball und der Gedanke immer daran, den Ball rauszuschlagen, ist halt, glaube ich, so das, was Humphrey halt tatsächlich auch übelst krass auszeichnet und nochmal so auf den allgemein sehr guten Cornerback einfach zu dem macht, was er halt bei uns ist. Und das ist halt einfach eine Playmaking-Maschine. Demzufolge ist es, glaube ich, auch ein No-Brainer, dass wir ihn so lange halten wollen, wie wir wollen.
Ja, diese Saison in untypischer Manier gewesen. Die Interceptions hat er diese Saison nicht gefangen. Da hat er tatsächlich nur eine. Aber mit 3 Sacks und vor allen Dingen 9 Forced Fumbles hat er die anderen Kategorien durch und durch dominiert. War ja auch in jedem Spiel aktiv. Wie gesagt, ist ein Spieler, auf den wir uns verlassen können. Und ja, wie gesagt, da war es eigentlich ein No-Brainer, ihn zu verlängern. Verlängerung ist ein gutes Zeichen oder ein gutes Stichwort. Beim nächsten Spieler, der ist auch so ein Kandidat, wo immer mal wieder so, ja, diskutiert wird oder Gerüchte kommen, dass es möglich wäre, dass die Ravens seinen Vertrag noch umstrukturieren, damit die für dieses Jahr noch Cap freischaufeln. Und ja, das ist Marcus Peters. Diese Saison, ja, ich hatte das Gefühl, so Mitte der Saison war so seine beste Phase. Hat er seine, ja, durch seine Turnover, durch Big Plays die Spiele entschieden. Was mir da im Kopf bleibt, ist das Spiel gegen Indianapolis, gegen die Colts, mit seinem Forced Fumble gegen den Receiver, den dann, ich glaube, es war Patrick Queen, zum Touchdown zurückgetragen hat. Und damit das Spiel ja auch quasi gedreht worden ist, zugunsten der Ravens. Letztendlich hat er 4 Forced Fumbles, 1 Sack und 4 Interceptions. Daniel, fangen wir diesmal bei dir an. Wie hast du die Saison von Marcus Peters gesehen? Beziehungsweise warst du zufrieden mit seiner Leistung?
Also zufrieden auf jeden Fall. Bin mit Peters und Humphrey in Kombination eh sehr, sehr zufrieden, weil ich glaube, die beiden geben sich sehr, sehr viel. Die Interceptions könnte man irgendwie noch ein bisschen hochschrauben, habe ich so das Gefühl, weil allgemein haben wir da, glaube ich, so ein kleines bisschen Probleme, ist jetzt sehr schwierig ausgedrückt, weil wir eine sehr, sehr gute Verteidigung haben. Aber ich finde, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und gerade bei jemandem wie Peters erhoffe ich mir da einfach mehr als 4 Interceptions über eine gesamte Saison. Auch wenn das vielleicht ein bisschen anmaßend ist bei einem Spieler von seinem Kaliber. Aber da geht auf jeden Fall noch was, da bin ich zuversichtlich. Nichtsdestotrotz macht das halt mit den Forced Fumble weg. Aber demzufolge alles in allem sind die Takeaways sehr, sehr gut. Aber ich hätte gern bei den Interceptions, bei den abgefangenen Bällen einfach noch mehr.
Manuel, wie siehst du die Leistung von Marcus Peters?
Ja, ich fand es eigentlich, wie du schon sagtest, mit Mitte der Saison fand ich ihn sehr gut. Auch jetzt in den Playoffs fand ich ihn wieder richtig gut. Er hatte mal kurz einen Durchhänger, finde ich, in den letzten 3-4 Spielen vor knapp vor Saisonende. Aber ja, also wie gesagt, Humphrey Peters, ein super Duo. Peters ist halt mehr der Gambler. Deswegen hat er auch öfters mal, greift er mal daneben, sag ich mal. Und er ist halt einfach, ja, es ist kein Run-Supporter wie Humphrey jetzt zum Beispiel. Und seine Tackles sind halt öfters mal, setzt er öfters mal daneben. Das ist das, wo man mit Peters leben muss. Dafür ist es eine definitive Interception-Maschine. Auch wenn er jetzt nur in Anführungszeichen 4 hatte. Ich denke mal, man muss das aber auch so sehen. Wir hatten das ganze Jahr über gesehen in unserer kompletten Defense eher weniger Interceptions. Es ist jetzt kein Problem, weil letztes Jahr hatten wir wesentlich mehr. Man hat halt immer mal solche Jahre, wo es mal mehr und mal weniger ist. Ich glaube, das kann nächstes Jahr auch wieder in die andere Richtung ausschlagen.
Ich wollte gerade sagen, und gerade bei einer Mannschaft, die viel Man-Coverage spielt, und ich habe jetzt zwar keine genauen Werte, wie viel Man-Coverage wir gespielt haben, aber letztendlich würde ich jetzt mal rein vom bloßen Auge sagen, wir haben mehr Man-Coverage gespielt als Zone-Coverage. Und dann ist es natürlich mal schwer, einen Ball abzufangen, weil ne, bei einer Zone, da guckst du auf den Quarterback und bist in deiner Zone, dass da halt nichts passiert. Und bei einer Man-Coverage ist es halt für den Cornerback wichtig, dass du eigentlich nur auf den Gegenspieler schaust und dann halt, wenn der Ball kommt, Richtung Ball schaust und dein Ziel ist es, den Ball abzuwehren und nicht zu fangen. Und dementsprechend darf man sich dann auch nicht wundern, dass weniger Interceptions geworfen werden. Ich sehe das auch so wie ihr. Sollten wir uns nicht allzu viele Gedanken machen. Ist halt ein Spieler, der Big Plays macht, Big Plays zulässt und auch sein Trash-Talking finde ich einfach super. So einen Spieler brauchst du halt in der Secondary.
Ja, also das gegen die Titans war wohl Gold wert dann, ne?
Genau. Der.
Bin immer noch kein Fan davon, aber ansonsten.
Ja, komm.
Ich finde tatsächlich, da hätte man noch ein bisschen bisschen klasse machen können, man hätte sich da drum stellen können, irgendwie was Schönes einfallen lassen, aber ich finde dieses Auge-um-Auge-Prinzip nicht gut, gerade für eine Organisation wie die Ravens, die da halt einfach sehr, sehr viel Wert auf Disziplin und sehr, sehr gut geschätzt ist, sollte man eigentlich anders handhaben. Ich weiß, dass das viele nicht so sehen, weil die sich so denken, haha, was habt ihr nun davon? Wie gesagt, ich bin kein Fan von Auge-um-Auge, aber ich verstehe es.
Ja, kommen wir zum nächsten Spieler. Und das ist tatsächlich ein Spieler, den ich persönlich am meisten feiere oder auch, ja, der für mich so der Überraschungs-Guy ist diese Saison, wie er gespielt hat und auch wie viel er an sich eigentlich gespielt hat. Die Rede ist von Cornerback Jimmy Smith. Letztendlich 11 Spiele gespielt. Ich bin ja jetzt ganz böse und sag, mehr kann man bei ihm eigentlich nicht erwarten. Und hat trotzdem sehr, sehr gut abgeliefert. Also, wenn er auf dem Feld war, das hat man, also den Unterschied, die Klasse, die Qualität hat man dann schon gemerkt. Hat, ich glaube, einen Touchdown zugelassen oder zwei. Passer Rating Allowed von ihm 64,9, was halt der beste Wert unter den Cornerbacks ist. Daniel, fang du doch diesmal an. Wie hast du die Leistung von Jimmy Smith gesehen?
Ja gut, also man muss halt tatsächlich sagen, vor der Saison war es tatsächlich schwierig, ihn einzuschätzen. Einfach weil wir aus den vergangenen Jahren auch immer gesehen haben, dass er verletzungsmäßig rausgeht aus der Nummer. Dass er halt teilweise auch nicht mehr auf dem Level gespielt hat, wie wir es von ihm einfach gewohnt waren. Demzufolge umso schöner, da den Rebound hier so ein bisschen zu sehen, dass er wieder zur alten Größe findet. 11 Spiele gespielt, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was nach oben, aber wir wollen es mal nicht übertreiben. Demzufolge, ich bin tatsächlich ziemlich zufrieden mit ihm. Es hat auch sehr, sehr viel Stabilität gegeben, einfach in Situationen, wo der ein oder andere von den Cornern eben raus war, aus welchem Grund auch immer. Demzufolge ist es natürlich, wenn du 3 Corner in diesem Kaliber hast, einfach unglaublich angenehm, Spiele zu spielen und dir anzugucken, weil du weißt, es geht halt nicht darum, dass du sagst, oh, bitte wirf nicht nach rechts oder bitte wirf nicht nach links oder sowas, sondern du weißt, auf jedem Receiver ist halt einfach jemand drauf, der den absolut zerstören wird. Und das ist halt einfach sehr, sehr angenehm zu schauen. Und wenn der Ball in der Luft ist, kannst du dich eigentlich nur freuen, weil das die schlechteste Entscheidung ist, die sie treffen können.
Manuel?
Ja, also super Ausführung, da gibt es nicht viel zu sagen. Das Einzige, was ich noch sage, also ich bin Jimmy Smith-Fan seit Jahren schon. Wie gesagt, seine Krankheitsakte ist immer so ein bisschen ein Problem. Wie du schon sagst, so 11 Spiele ist schon richtig gut für ihn und das ist auch so. Wir haben nochmal verlängert für ein Jahr, finde ich super, weil wenn er spielt, ist er einfach eine Bank. Und meines PFF gibt es ja auch her und ich sag's auch, ich finde ihn immer noch, dass man ihn auf absolut jeden Top-Wide-Receiver stellen kann und ich sogar fast der Meinung bin, dass er da besser ist wie Humphrey und Peters im direkten 1 gegen 1 gegen richtig große physikalische Wide-Receiver, weil er einfach selber extrem groß und mächtig für einen Cornerback ist.
Wenn ich da nochmal eingreifen darf, vielleicht auch für welches Geld er halt einfach spielt. Ne? 2,25 Millionen, das ist halt für das Kaliber effektiv nichts, das ist absolut jeder Cent ist da wert.
Ja, das ist so der beste Vertrag, wo man eigentlich haben kann. Das ist dieses 80-20-Mantra, was wir ja öfters haben. Aber ja, besser, es ist unglaublich.
Ich wollte gerade sagen, das ist halt so ein Low-Risk, High-Reward-Deal. Du riskierst relativ wenig. Ich meine, was sind 2,5 Millionen in der NFL? Wobei, ne, mit Spielanteilen, also ich meine, wenn er jetzt so und so viel Snaps spielt, dann kriegt er natürlich auch nochmal eine Gehaltserhöhung. Also mit Bonuszahlungen könnte es zu 5 Millionen aufsteigen, aber letztendlich sind diese 2,5 Millionen garantiert und das ist ja in der heutigen NFL nichts für einen Top-Cornerback. Also wie gesagt, PFF, du hast es eben schon gesagt, der hat Jimmy Smith als 25 besten Cornerback von 121. Und von daher kannst du da auf jeden Fall sagen, riskierst wenig und kriegst wahrscheinlich sehr viel. auch in der nächsten Saison noch. Und deine drei besten Cornerbacks sind auch alle in der Top 40. Also kannst ja nichts sagen. Marcus Peters auf dem 40. Platz. Jimmy Smith, habe ich ja gerade gesagt, auf dem 25. Platz. Und Marlon Humphrey auf dem 12. Der dann ja im Slot spielen musste auf ungewohnter Position und auch da überzeugt hat. Von daher, ja, würde ich sagen, kommen wir auf den Vertreter von Jimmy Smith, der leider, also ist irgendwie einer meiner Favorites, hat leider den Anfang der Saison verpasst mit einer Schulterverletzung, wenn ich mich recht entsinne, hat dementsprechend nur 10 Spiele gespielt und ja, hat seine Sache ordentlich gemacht für die ja, Fußstapfen, die er da beseitigen muss, wenn Jimmy Smith ausfällt und dass er dann immer getargetet wird, also dass seine Gegenspieler angeworfen werden, ist ja auch völlig klar dann. Manuel, vielleicht sagst du mal kurz was zu ihm.
Ja, also ich finde, er hat einen sehr großen Step gemacht vom letzten Jahr auf dieses Jahr, kommt jetzt dann in sein letztes Jahr, ins vierte. Ich finde, er hat sich wunderbar entwickelt. Also man sieht wirklich von Jahr zu Jahr seine stetige Steigerung. War, wie gesagt, am Anfang des Jahres verletzt. Was ich aber wirklich positiv auch finde bei ihm ist, dass er eigentlich trotz dessen, dass er dann, wenn er dann spielt, so extrem viel angeworfen wird, dass er extrem wenig Penalties dabei erzeugt. Das ist ja was, wo man zum Beispiel beim Alan Humphrey sagen muss oder kann, dass das natürlich öfters durch seine extrem physikalische Spielweise auch passiert, dass wir halt eben Flaggen extrem kassieren. Und das war bei Everett, fand ich jetzt gar nicht so der Fall. Und deswegen also einen wunderbaren Schritt gemacht. Jetzt warten wir mal aufs vierte Jahr. Ja.
Genau. Hat auch viel Off-Coverage gespielt, also dass er halt nicht an der Line of Scrimmage ist, sondern eher so 5, 6, 7 Yards dahinter. Daniel, hast du noch was zu sagen oder unterschreibst du die Ausführungen von Manuel?
Kann man halt nicht nur unterschreiben. Man kann einfach nur hoffen, dass er da jetzt im kommenden Jahr nochmal einen Schritt nach vorne macht und dann ist das, glaube ich, jemand, den man auch langfristig binden kann.
Ja, bevor wir so einen kleinen Schnelldurchlauf durch die restlichen Cornerbacks machen, würde ich ganz gerne noch mit euch über einen Spieler sprechen. Etwas ausführlicher. Was heißt ausführlich? Ist halt schwierig, ausführlich zu sprechen über den Spieler. Es ist Tavon Young. Unser Starting-Slot-Cornerback wird fürstlich bezahlt. Ich glaube, es ist der zweite oder dritte bestbezahlteste Slot-Cornerback der Liga. Und ja, seitdem er seinen Vertrag hat, ich glaube, es war damals ein 4-Jahres-Vertrag, er kommt jetzt in sein letztes Vertragsjahr. Und ja, von diesen 3 Jahren, die er bisher unter seinem Vertrag spielt, konnte er leider nur 2 spielen. Nur eine Saison spielen, 2 war er verletzt. Erstmal im ersten Jahr seines Vertragsjahres war es ein Kreuzbandriss, wenn ich mich recht entsinne. Dann hat er das Spiel, die Saison gespielt und jetzt hatte er eine schwere Nackenverletzung. Und ja, nach 2 Spielen war für ihn Schluss. Und ja, also man muss natürlich sagen, das hat die Secondary gerade am Anfang schon geschadet, dass sie dann doch wieder umstellen mussten und ja, Jimmy Smith mehr spielen musste, als sie es wahrscheinlich geplant haben. Manuel.
Also tatsächlich ist das so für mich die traurigste Geschichte eigentlich überhaupt, weil er ist ein unglaublich guter Slot-Cornerback und die Verpflichtung war auch vollkommen richtig, auch wenn er schon vorher ein bisschen mit Verletzungspech, sag ich mal, zu kämpfen hatte, immer wieder. Aber natürlich jetzt dieses Jahr war natürlich schon richtig mies, sag ich mal. Vor allem, weil das Jahr davor eben auch fast nicht gespielt hatte. Ja, also für mich ist es eigentlich so ein, wenn der Deadcap nicht so groß wäre dieses Jahr, wäre es für mich eigentlich jemand, den ich sagen würde, man muss ihn leider cutten, weil sein Körper einfach das nicht mitmacht, schlicht und ergreifend. Also er hat noch ein Jahr, also er ist bis 2022 eigentlich unter Vertrag. Nur nächstes Jahr ist der Cap-Hit ist dann bei 9 Millionen für einen Slot-Corner, der eigentlich so gut wie gar nicht spielt. Aber da ist dann der Dead-Cap, sag ich mal, verkraftbar. Was halt dieses Jahr eigentlich nicht verkraftbar ist, weil der wäre bei knapp 10 Millionen, der Dead-Cap.
Und genau.
Ja, das ist natürlich, ja. Also ich finde es schade, ich finde es auch nicht mehr gerechtfertigt eigentlich. Aber ich weiß es nicht, wenn er wirklich dieses Jahr durchspielt, ohne Verletzungen, würde ich sagen, okay, top. Aber ich habe das ganz dumme Gefühl, dass er auch das dieses Jahr nicht machen wird.
Ja, man sagt ja immer so gern, don't pay injured prone players. Ist natürlich ärgerlich, weil du im Vorhinein nie Verletzungen vorhersehen kannst. Aber bei ihnen ist er jetzt schon auffällig. Ich finde es sehr schade, weil er ist auch natürlich ein Spieler, den ich gerne mag. So ein richtig typischer Ravens-Spieler in der fünften Runde und in der vierten Runde gedraftet. Und dann kommt er aus dem Nichts, damals gegen Odell Beckham, fängt dann eine absurde Interception gegen die Giants und ja, konnte sich dann gut etablieren.
Die, wo er so von oben drüber gesprungen war.
Ja, oder? Genau.
Ja, die habe ich nämlich auch im Kopf, immer wenn ich Tavon Young sehe.
Genau. Und ja, ist auch gerade im Secondary Room, also ne, sieht man gerne auf Twitter oder Instagram, ist ja auch hoch akzeptiert. Wie der Manuel hat es ja eben schon gesagt, kein Cut-Kandidat, das kannst du einfach nicht leisten. Das ist einfach sinnlos. Ich glaube, du machst tendenziell nur 2 Millionen frei. Das bringt dir nicht viel für einen Spieler, wenn er fit ist, der richtig gut sein kann. Dementsprechend bin ich ganz positiv gestimmt, dass er nächste Saison hoffentlich besser zurückkommt als je zuvor wahrscheinlich. Comeback stronger, wie man immer so schön sagt. Jetzt haben wir natürlich noch eine Reihe voll Cornerbacks, die wir jetzt alle hier unter die Lupe nehmen können. Terrell Bonds und Tim Williams zum Beispiel, die ja, also Terrell Bonds war ja ein Practice Squad, der hochgezogen worden ist. Tim Williams war eine Free Agency Signing mitten in der Saison, nachdem sich dann doch viele Spieler verletzt hatten und wir, glaube ich, nur noch 4 gesunde Cornerbacks hatten. Desir, Jose, Marshall und Westry, die haben wenig gespielt.
Harris kann man, glaube ich, noch nennen, als jemand, den wir alle viel gesehen haben, glaube ich.
Genau, Harris, das wäre jetzt der nächste Spieler, von dem ich gesprochen hätte, weil der ist natürlich auch re-signed worden von den Ravens und wird nächste Saison zurückkommen.
Zu Recht?
Ja.
Ja, absolut.
Manuel.
Also wenn du dir überlegst, wie der da ins Feuer reingeworfen ist. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war, aber auf jeden Fall ist uns da, darf man das im Podcast sagen, der Arsch auf Grundeis gegangen.
War doch gegen die Steelers, oder?
Harris kam.
War das nicht das Covid-Spiel?
Ja, ich glaube, das war unser kleiner Covid-Ball, den wir da hatten, wo er da, glaube ich, die ganze Zeit getargetet worden ist und dafür, dass er halt einfach reingekommen ist, das machen musste, hat er da eine übelste Nummer abgezogen. Also klar, wirst du daraus gefokust, wenn die anderen Optionen halt einfach Humphrey Peters und sonst wer sind. Ja? Klar wird dann auf den Harris geworfen und dafür, dass er wirklich, glaube ich, jeden Pass in seine Richtung bekommen hat, hat er, glaube ich, da Haus und Hof verteidigt und hat da alles reingeworfen. Ich glaube, er hätte seinen Schuh ausgezogen und hätte den gegen den Ball geworfen, einfach damit der nicht gefangen wird. Also der hat wirklich einiges gerissen und schon allein für den Einsatz, das willst du halt da haben. Ich bin gespannt, was bei ihm wird.
Ja, unvergesslich bei ihm auch das Play. Es war tatsächlich in dem Corona-Spiel gegen Pittsburgh. Ich glaube, es war Juju oder Washington, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, der einen Double-Move gelaufen ist. Und also die Route war wirklich gut. Und Harris ist auch erst drauf reingefallen und ist dann aber zurückgekommen und konnte den Ball am Ende noch aus den Händen schlagen und dadurch einen Touchdown verhindern. Und ja, das zeigt, auch da haben die Ravens ein Low Risk gehabt, ein Veteran Minimum für einen Cornerback, der wahrscheinlich dann als 5. Cornerback für die Tiefe sorgt und ja, da haben sie alles richtig gemacht. Oder Manuel?
Absolut. Man darf ja nicht vergessen, dass Emmett Marshall noch zurückkommt. Der war ja dieses Jahr auch komplett verletzt. Gut, von dem muss man noch sehen, was er dann wirklich ist. Er hat ja im ersten Jahr auch nicht viel gespielt. Jetzt war sein zweites komplett verletzt. Schauen wir mal, was im dritten Jahr passiert. Trotzdem bin ich aber ja ziemlich sicher, dass wir auch in diesem Draft einen Cornerback draften werden.
Ja. Kannst du nie genug haben.
You can never have enough Cornerbacks.
Ja, und vor allem auch, wie gesagt, Jimmy Smith ist, das gehen wir mal davon aus, dass es sein letztes Jahr vielleicht ist. Von dem her würde es mich auch nicht wundern, wenn wir in höheren Runden jemanden draften würden.
Ja, dann.
Gerade wenn du halt schon die Leute mit so vielen guten Cornerbacks passt und dann noch einen Jungen reinbringst, da entwickelst du eine Dynamik, dass du dich irgendwann um Cornerbacks nicht mehr kümmern musst.
Ja, dann kommen wir zu den Safeties. Die sind super schnell abgefrühstückt, weil da haben wir einfach wenig Spieler. Natürlich vor allem unseren Starting Safety und Playcaller, also kein Playcaller, sondern ja, der Captain der Defense, der dann die Plays auf dem Feld called. Quasi der Quarterback der Defense, Chuck Clark, hat alle 16 Spiele gespielt, was auch dringend nötig war. Letztendlich konnte er mit 2 Forced Fumbles, 3 Sacks und einer Interception für nicht ganz so viele Big Plays sorgen, wie wir uns das vielleicht ein bisschen erhofft hatten. Auch gerade gegen Tight Ends in Coverage immer mal wieder Schwierigkeiten gehabt, hatte ich das Gefühl. Letztendlich aber, ja, gerade durch seine Anwesenheit, seinen Führungsstil, wie er die Defense anführt, und wie ich jetzt schon sagte, der Playcaller der Defense, unverzeihlich in der Defense. Manuel, wie siehst du das?
Ja, du kannst Intelligenz halt einfach nicht hoch genug einschätzen, und die hat er einfach, die ist unfassbar hoch bei ihm, die Football-Intelligenz. Die Sprache mit den Spielern, also die Calls weiterzugeben, die Kommunikation während des Spiels, vor dem Spielzug, für die Adjustments, also da kann man unglaublich viel sehen, wenn man sich immer ihn genauer anschaut, und das ist halt einfach unbezahlbar, und das ist, ja, das ist eigentlich der Grund letzten Endes, nachdem, wann war denn das, letztes Jahr am Anfang war da ja noch, hat der Tony Jefferson das ja noch gemacht gehabt, dann vertretungsweise. Und das hat ja auch nicht funktioniert. Also seitdem er das übernommen hat, ist da unglaublich viel zusammengewachsen, was die Kommunikation angeht in unserer komplizierten Defense, die es einfach ist. Und ja, der beste Deal für mich, also Top-Preis, Top-Mann, besser geht's eigentlich nicht. Und was man noch sagen muss, für einen Box-Safety, was er ja eigentlich auch mehr spielt, unfassbar wenig Missed Tackles. Weil ein Safety darf eigentlich, sag ich mal, darf wesentlich mehr als Tackles versimmeln, sag ich mal, weil er ja viel öfters im Open Field ist. Und da ist er, wie gesagt, mit 5 Missed Tackles unfassbar gut. Daniel.
Ja, also ich kann mich da auch nur anschließen, gerade was du ansprichst mit unserer komplizierten Defense, die wir haben, und das ist sie halt definitiv, wir reagieren sehr, sehr viel, es passiert sehr, sehr viel vor dem Snap auf dem Feld, was einfach in der Verantwortung der Spieler tatsächlich liegt, wie sie es playen, viel Bewegung vorher, einfach um das Ganze zu verwirren, das ist auch ein Grund, warum unser Problemkind damals, den wir verpflichtet haben, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, so Probleme in unserer Defense hatte und dann auch gegangen worden ist. Von den Seahawks, wie heißt er?
Earl Thomas, glaube ich, war da was.
Earl Thomas, genau. Der Name fiel mir gerade nicht ein, genau. Earl Thomas hatte ja auch Riesenprobleme damit, weil es halt einfach auch bei den Seahawks zum Beispiel, um das Beispiel jetzt mal weiterzuführen, einfach eine sehr, sehr einfache Verteidigung gespielt wird. Da wird halt Cover 3 hingestellt, so nach dem Motto, da gibt's 3 Aufgaben, die du hast, und demzufolge kannst du aber halt auch zerlegt werden, wenn das halt nicht ist. Und du kannst bei uns nicht sagen, was wir vorher spielen. Und gerade in der Liga, wo sehr, sehr viel Cover 3 gespielt wird, weil die wenigsten das Potenzial haben, auf allen Positionen Man-Coverage zu spielen, was wir ja eben besprochen haben, dass wir definitiv haben, ist das halt einfach unglaublich viel wert, jemanden zu haben, der das so auf dem Spielfeld umsetzen kann und kommunizieren kann, dass du diese komplexen Defenses überhaupt so umsetzen kannst.
Genauso.
Und da hat er, glaube ich, auch einen übelsten Move gemacht. Wir haben uns dafür immer Veteranen reingeholt, die das Ganze so für uns organisieren. Eric Weddle ist da vielleicht ein Beispiel, der da auf jeden Fall sehr, sehr viel Kommunikation gemacht hat. Und mit Clark haben wir jetzt einen relativ jungen Spieler, der das auf einem sehr, sehr hohen Niveau schon macht. Und da hoffe ich einfach nur, dass er lange bei uns bleibt, weil wir sonst, wie gesagt, immer nur Veteranen haben, die das auf dem footballischen IQ gemacht haben, die dann halt nur 2-3 Jahre bei uns waren und danach war das Thema wieder durch.
Genau, also muss man sagen,
wieder Beispiel Eric Weddle.
Eric Weddles beste Beispiel dafür. Ich meine, Clark war ein 6. Runden-Pick das muss man sich halt einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und es ist ein unglaublich wichtiger Spieler in unserem System geworden. Und ich kann es auch, deine Ausführung ist absolut richtig, gerade mit dem, wie gesagt, unsere Man-Coverage ist wirklich was Kompliziertes, weil, also man, ich kann es nur jedem empfehlen, mal sich, wer ein Game Pass hat, die All 22 sich öfters mal anzuschauen. Ich habe es jetzt auch gerade wieder in Vorbereitung für unsere eigene Football-Saison wieder auch als Beispiel mal rausgenommen gehabt. Es ist unglaublich, wenn halt eine Motion kommt und, naja, 40% aller Spielzüge in der NFL mittlerweile funktionieren mit Motions. In der Motion dann noch mit der Man-Coverage zu tauschen und komplett Blitze zu wechseln, was man eindeutig sieht, innerhalb ein, zwei Sekunden vor Spielzug und dann die noch on point zu treffen, ist unbezahlbar. Das muss einer erstmal machen und dann verteilen weitere. Also das sieht man auch bei Patrick Queen, auch wenn er jetzt viele Fehler dieses Jahr hatte. Er hat Kommunikation gut weitergeben können, das hat man gesehen. Und deswegen, ja. Clark, für das Geld, unfassbar gut. Ich würde sagen, kommen wir zum nächsten.
Auf jeden Fall. Also ich kann ja auch nur beipflichten und um euch mal das Umfassende noch zu erklären. Also wenn du jetzt in der deutschen Jugend bist, hat dein Playbook vielleicht so 15, 20 Seiten. Da bist du schon bei viel. Da
bist du bei
viel. Da haben sich deine Coaches schon viel einfallen lassen. Ein Play im NFL-Playbook hat so viele Variationen, Abwandlungen, was in welchen Situationen passiert, wie welcher gelesen wird und wie der Nebenmann was spielt und wie du dann spielst, sodass du diese 20 Seiten damit locker vollkriegst.
Genau.
Also diese Variablen und was da passiert und in welchen Situationen sind so komplex, dass du halt auch intelligente Spieler dafür brauchst und intelligente Spieler, die das verwalten. Und das ist halt auch der Punkt, warum jemand wie Earl Thomas damit einfach nicht klargekommen ist, weil der halt einfach eine Base Cover 3 gespielt hat, wo effektiv alle seine Reads sind, welcher von meinen beiden Safeties braucht jetzt die Hilfe? Ja. Welcher von meinen beiden Cornerbacks braucht jetzt rechts und links die Hilfe?
Ja, er hat dann ständig Single High gespielt in der Cover 3, mehr nicht.
Es war immer und das ist halt einfach nicht das, was dort gespielt wird. Und demzufolge ist die Komplexität. Versucht euch einfach mal sowas anzuschauen für die Leute, die es interessiert. Das ist halt einfach ziemlich, ziemlich krass, was dort abgeht. Ich würde von meiner Seite sagen, dass ich nicht blöd bin, was Football angeht. Und sowas kann sich kein normaler Mensch merken.
Genau,
also das ist absolut unfassbar. Das musst du verinnerlichen und dann habe ich immer Respekt, wenn Leute mitten in der Saison irgendwo reinkommen, ob das jetzt nur Offense, Defense oder Special Teams ist und sich die Playbooks da innerhalb von einer Woche oder zwei reinknallen. Absolut unmöglich.
Ja, ich glaube, das kann man auch, also wir als Amateurspieler können uns das nicht annähernd vorstellen, letzten Endes, was da eigentlich wirklich passiert und es ist unfassbar. Also wenn du da nicht, wie gesagt, über Highschool, College-Systeme damit unglaublich wächst, ist das ein Ding, das holst du nie wieder auf. Also so viel Verständnis, was die mitbringen, ist unglaublich. Und man kann es immer nur sagen, aber das ist auch wieder so eine Sache, das sage ich ja auch immer, Scheme-Fit, ne? Du bist immer noch so gut, wie dein Scheme auch irgendwo ist oder die Leute, die du für dein Scheme holst einfach. Es kann sein, dass da einem ein Scheme komplett untergeht. Sehe mehrmaligen Pro-Bowler, Wahnsinnsspieler eigentlich, Earl Thomas, der komplett am Anfang untergeht, sich dann langsam eingearbeitet hat, aber letzten Endes nie die Calls auch gemacht hat. Die hat ein Chuck Clark gemacht, ne? Obwohl ich Earl Thomas als Spieler da hatte, wo man nochmal von erwarten musste, ein Top-Star-Safety musste es mal aber schwubbeli-wuppen, das Ganze, war eben nicht der Fall. Ja. Und ich kann es auch, ich weiß gar nicht, nach einem halben Jahr oder sowas, hat doch der Thomas auch auf einer PK mal gesagt, sie wissen gar nicht, warum sie ihn geholt haben. Wie er mit Chuck Clark gesprochen hat, die haben gesagt, da ist jemand, der weiß so viel, warum habt ihr mich geholt? Also das weiß ich noch, das hat er mal gesagt dann. Und das unterstreicht das Ganze, würde ich sagen.
Ja, also wie gesagt, absolutes Ausnahmetalent da an der Stelle, vor allen Dingen in der Runde. Da hat wahrscheinlich einer oder beziehungsweise einfach nie zeigen können, was er wirklich konnte. Und die Ravens haben das dann mitbekommen, gerochen, wie sie das ja so gerne machen, solche Spieler dann einfach mehr Verantwortung zu geben, beziehungsweise Sachen machen zu lassen, die einfach in der NFL sonst nicht passieren. Also ich glaube, er wäre nicht bei vielen Teams so rausgekommen, wie das ist. Bestes Beispiel ist zum Beispiel auch jemand wie Patrick Ricard. Ich glaube, so 80% der Teams hätten ihn auf eine Position gestellt und dann hätte er das machen können und verlieren den kompletten Wert eines Spielers einfach, weil sie es nicht erkennen.
Genau so ist es. Gut, okay, nachdem Nils jetzt irgendwie auf einmal weg musste. Können wir zur
ja,
Defense.
Ja, ich bin wieder da.
Ah, er ist wieder da. Ja, sag doch was.
Ihr habt so schön diskutiert, du. Da habe ich gedacht, da will ich doch gar nicht stören.
Ja, der hat halt auch einfach gemerkt, dass er hier einfach fehl am Platz ist.
Ja, bei uns genau, weil Defense-Freaks, ne, unter sich und schon tun sie 6 Minuten über einen Mann reden. Ja.
Genau. Der noch nicht mehr in Baltimore ist. Ja, nee, aber dann lass uns doch einfach weitermachen. Jetzt wart ihr schon bei Elliot?
Nein. Nee, wir haben die ganze Zeit fleißig über Clark gesprochen, um zu überbrücken, dass du einfach weg bist. Und dann
über Earl Thomas.
Hat der Manus leider die Bombe platzen
lassen. Ja, genau, wir haben Earl Thomas abgelästert.
Ja, dann schön, dass wir über Earl Thomas geredet haben. Dann können wir ja quasi jetzt direkt über seinen Nachfolger sprechen, Deshaun the Joker Elliott. Ich sag jetzt einfach mal so in die Runde, Elliott hat den Abgang von Thomas fast 1:1 abgedeckt.
Ja, ich sag mal so, jeder, der nicht einfach jedes Mal Single High gespielt hätte, hätte den Abgang, glaube ich, abgedeckt.
Muss mal aufpassen. Also, Speed, natürlich, keine Frage. Ja, Hitter mittlerweile, der Deshaun Elliott ist, finde ich, der geilste Hitter im ganzen Team. Das ist einfach so. IQ wahrscheinlich sowieso. Das Einzige, was er nicht abfangen konnte, ist die Angst der gegnerischen Quarterbacks vor Earl Thomas aufgrund seiner Leistungen. Aber das ist das Einzigste.
Ja, aber er hat ja auch.
Das kann man, glaube ich, so unterschreiben, ja.
Aber er hat ja auch gerade in der Run-Defense, hat er der Defense mehr gegeben als in Earl Thomas. Also ich meine, ja, wir müssen nur die Playoff-Spiele miteinander vergleichen gegen die Titans. Bei dem einen ist er der Vorblocker für Derrick Henry und der andere setzt ihn auf den Boden.
Genau. Nee, ich sag ja auch, es ist von Grund auf der bessere Spieler. Nur eins, das ist de facto, wie Earl Thomas bei uns gespielt hat, ist die Mitte so gut wie nicht angeworfen worden von den gegnerischen Quarterbacks. Das ist halt so. Aber kein Grund, also ich will Earl Thomas nicht mehr, alles gut.
Ja, darüber haben wir ja quasi auch schon mit Elliott alles abgedeckt. Würde ich jetzt mal behaupten. Hat 2 Forced Fumbles, 2 Sacks gehabt, nur eine Strafe gehabt. Wird nächstes Jahr wieder dabei sein und gibt eigentlich auch keinen Grund, warum er nicht nächstes Jahr wieder der Starting Safety sein sollte.
Tatsächlich fände ich es trotzdem interessant, weil ich finde, seine natürliche Position ist nicht der Free Safety. Ich finde, es ist eigentlich auch ein Box Safety.
Da hast du jetzt quasi eine super Anmerkung gemacht, denn das war jetzt so der nächste Schritt. Ich möchte von den anderen Safeties quasi gar nicht mehr so viel sagen.
Nö.
Gilchrist ist schon nicht mehr in Baltimore, Geno Stone auch nicht. Der wurde gecuttet, Nigel Warrior hat keinen Snap gesehen und Jalen Ricard ist halt auch nur ein Special-Teamer, der aufgrund von ja, Problemen in der Secondary mal 4 Spiele gespielt hat. In der Secondary. Weil Safety ist tatsächlich ein Need in Baltimore.
Ja.
Zumindestens, wenn Clark oder Elliott was passiert.
Nein, sehe ich
auch
schon so.
Auch mit Clark und Elliott ist Safety ein Need.
Ja.
Weil, erstens, ja, du hast recht, du hast keinen hinter Clark und Elliott. Und zweitens sind es von den Spielertypen her, würde ich jetzt mal behaupten, ähnliche Spieler.
Ja, also Deshaun Elliott und Chuck Clark sind beides Box-Safeties. Ich finde Deshaun Elliott noch viel mehr, weil er noch mehr Speed mitbringt und mehr Hitterqualitäten. Und der Mann liebt es zu hitten. Das sieht man einfach. Deswegen ist das die einzige Problematik, wo ich auch habe. Wir haben keinen Dime-Safety dieses Jahr gehabt. Das hat Board ein bisschen abgefangen. Und ich finde, wir könnten so einen richtigen True-Ball-Hawk-Free-Safety können wir gebrauchen. Wie dann die Ravens das aufs Feld bringen, das, weil Clark muss immer spielen, Elliott und dann den Neuen, das ist dann, wie gesagt, eher so eine Dime-Geschichte, das ist dann ihr Problem. Aber ich finde auch, wir brauchen einen richtigen True-Free-Safety.
Da wäre jetzt die Frage, würdest du dich da lieber in der Free-Agency verstärken und Geld in die Hand nehmen? Oder würdest du sagen, ich investiere lieber einen Day-2-Pick, um dann einen zu haben, der je nach Situation aufs Feld kommen kann? Weißt du, was ich meine? Also du musst ja jetzt zum Beispiel bei First Down und 10 kannst du zum Beispiel Clark und Elliott spielen lassen. Bei Third Down und 10 oder Third Down and 12 ist eine Passing-Situation. Dann stellst du da den Rookie-Safety auf, nach hinten, der soll die Bälle hinten abfangen. Oder willst du da jemanden Erfahrenen haben? Muss aber dafür dann Geld in die Hand nehmen.
Das Problem ist, dass eigentlich Safety auch so eine Position ist, in die man reinwachsen muss, sollte, wie auch immer. Auf der anderen Seite sehe ich es nicht ein, da wirklich Geld in die Hand zu nehmen, vor allem die, wo auch jetzt auf dem freien Markt sind. Es gibt ein, zwei, die werden interessant, aber das ist dann schon wieder so viel, wo ich dann sage, wo kriege ich die Spielzeit her, einfach hergebracht. Auch bei Clark und Elliott dann. Und deswegen wäre ich tatsächlich für ganz klare Richtung Draft, und ich persönlich würde die zweite Runde avisieren, weil an dem Pick, wo wir dran sind, wird es definitiv gute Free Safeties geben noch.
Ja. Daniel, hast du da noch was zu ergänzen? Haben wir dich jetzt überzeugt, ja, also dass Safety ein Need ist?
Also ich kann mich da halt nur anschließen, einfach aus dem spielerischen Aspekt. Also klar, Safety ist ein Punkt, da musst du reinwachsen. Und gerade deswegen würde ich es über den Draft machen, weil es einfach preis-leistungstechnisch intelligenter ist in solchen Positionen, weil du dort reinwachsen musst, wenn du zwei talentierte Spieler auf der Position hast und eine, sagen wir mal so, sehr, sehr gute Historie, was Spieler auf dieser Position angeht, hast, die dort reinwachsen lassen und die dort rein auszubilden. Weil theoretisch haben wir schon eine Saison so gespielt, je nachdem, wie der Spieler sich entwickelt, kann er uns darauf dann direkt schon unterstützen und ist dann in ein oder zwei Jahren an der Position, wo wir absolut auf den zählen können. Und das zu einem Preis, der einfach in der Liga dann seinesgleichen sucht, einfach dadurch, dass er halt noch in seinem Rookie-Deal ist.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass man eigentlich den Sean Elliott definitiv verpflichten sollte, Ich denke auch zu einem ähnlichen Vertrag wie Chuck Clark, das wäre natürlich optimal. Dann hat man wirklich ein unglaublich eingespieltes Team, was sich sehr gut versteht, für absolut gutes Geld. Und dann wird sich wirklich gesagt, ein Draft-Pick da gut machen. Da passt dann kein Veteran, sage ich mal, rein.
Ja, also wenn du da einen Draft-Pick reinpackst, der charakterlich auch noch zu den beiden passt, dann hast du da, glaube ich, etwas geschaffen, was seinesgleichen sucht.
Genau.
Und dann hast du die eh schon starke Secondary von Cornerbacks noch mit einem Safety-Gespann umwoben, um es mal so anzudrücken. Und dann können die gerne in der ganzen Liga hier Pass spielen und wir laufen die einfach nur hin.
Ja, ich würde sagen, damit haben wir die Folge abgeschlossen und können jetzt auch unseren Rooster Talk abschließen. Passt quasi perfekt mit das Ende der Saison 2020 ein, als hätten wir es quasi optimal geplant. Denn schon in der nächsten Folge wird es dann drum gehen, wen wir neu in Baltimore begrüßen dürfen. Wie wir schon gesagt haben, nächste Woche Mittwoch beginnt die Free Agency. Ich denke, die neue Folge wird dann so zum Wochenende rauskommen, weil wir einfach abwarten werden, wen die Ravens da noch verpflichten werden. Das wird sich ja nicht immer mittwochs klären, sondern auch manchmal donnerstags oder freitags. Da wollen wir uns dann die Zeit nehmen und dann entspannt über die hoffentlich Neuzugänge zu sprechen. Ich meine, ich habe jetzt bei Twitter noch ein Bild gesehen, dass die Ravens immer zu den Teams gehören, die relativ wenig in der Free Agency ausgeben, aber dafür erfolgreich sind. Da waren dann andere Teams ja nicht so erfolgreich, sage ich jetzt mal. Ansonsten, wie jede Woche, bleibt gesund, bleibt fit, versucht Kontakte zu vermeiden. Manuel, danke, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, mit uns über die Ravens zu plaudern.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und Daniel, dir auch, danke, dass du auch dabei warst.
Gerne.
Und dann hoffen wir, euch nächste Woche wieder dabei zu haben. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Macht's gut.
Ciao.